Bevor der Stefan loslegt, lese ich noch den Bibelabschnitt. Stefan predigt aus dem Daniel, Buch Daniel aus dem Alten Testament. Wenn du eine Bibel da hast, kannst du gerne aufschlagen und mitlesen. Wir lesen aus dem Buch Daniel aus dem ersten Kapitel. Daniel 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr übergab ihm Joachim, den König von Juda, und einige Gefäße aus dem Haus Gottes. Die ließ er ins Land China, in das Haus seines Gottes bringen, und tat die Gefäße in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König sagte zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er solle aus den Kindern Israels vom königlichen Stamm und den vornehmen jungen Männern auswählen, die nicht gebrechlich wären, sondern schöne, vernünftige, weise, kluge und verständige, die geschickt wären, am Hof des Königs zu dienen und die chaldäische Schrift und Sprache zu lernen. Für sie bestimmte der König, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank, damit sie so 3 Jahre erzogen würden und danach vor dem König dienen sollten. Unter ihnen waren Daniel, Hanania, Mischael und Asaja von den Kindern Juda. Und der oberste Kämmerer gab ihnen Namen und nannte Daniel Belshazzar, Hanania Schadrach, Mischael Meschach und Asaja Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit der Speise des Königs und mit dem Wein, den er selbst trank, nicht verunreinigen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsste. Und Gott gab es dem Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer wohlgesonnen und gnädig war. Der oberste Kämmerer sagte zu Daniel, ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Wenn er sehen würde, dass eure Gesichter jämmerlicher aussehen als die der anderen jungen Männer, dann brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Da sagte Daniel zu dem Aufseher, dem der oberste Kämmerer Daniel, Hanania, Mischael und Asaja anbefohlen hatte, versuch es doch mit deinen Knechten 10 Tage lang und lass uns Gemüse zu essen geben und Wasser zu trinken. Und dann schau dir unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer, die von der Speise des Königs essen, an. Und je nachdem, was du sehen wirst, handle weiterhin so mit deinen Knechten. Er gehorchte ihnen in dieser Sache und versuchte es 10 Tage lang mit ihnen. Und nach den 10 Tagen waren sie schöner und wohlgenährter als alle Jungen, die von der Speise des Königs aßen. Da tat der Aufseher ihre verordnete Speise und den Wein weg und gab ihnen Gemüse. Und diesen 4 jungen Männern gab Gott Klugheit und Verstand für vielerlei Schriften und Weisheit. Daniel aber gab er Verständnis in allen Visionen und Träumen. Als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, und sie hineingebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer hinein vor Nebukadnezar. Der König redete mit ihnen und unter allen wurde niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Mischael und Asaja gleich war. Und sie wurden Diener des Königs. Und der König fand sie in allen Angelegenheiten, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Sterndeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Und Daniel blieb dort bis zum 1. Jahr des Königs Kyros.
Und das ist Gottes Wort. Ja, ich freue mich wirklich hier zu sein mit euch an diesem wunderschönen Morgen. Und ich möchte mich bedanken für die Einladung, dass ich heute mit euch Gottes Wort auftun kann. Es bereitet mir große Freude. Und als ich die Einladung zum ersten Mal gesehen habe zum heutigen Gemeindetag, wie man halt ist, schaue ich natürlich nach, was man über mich so geschrieben hat. Und hier steht zum Beispiel, als ausgebildeter Techniker und Theologe weiß er, was es heißt, mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Das klingt ganz gut, stimmt mehr oder weniger immer wieder mal. Aber was mir am besten gefällt hier, ist der Satz: Sein Vater sein hilft ihm zusätzlich, nicht die Bodenhaftung zu verlieren. Das ist ein super Satz. Da steckt richtig viel Weisheit drin und das könnte ich euch jederzeit unterschreiben. Sein Vater sein hilft ihm zusätzlich, nicht die Bodenhaftung zu verlieren. Und das ist wirklich so. Kinder bringen einen echt immer wieder auf den Boden der Realität zurück. Und das sieht zum Beispiel so aus. Ich stehe morgens im Bad vor dem Spiegel. Und neben mir steht meine kleine Tochter und blickt mich voller Staunen an. Was für ein Papi. Was für ein Held. Denk ich mir. Und sie sagt plötzlich: Papa, deine Frisur ist ein bisschen durchsichtig. Kinder bringen einen unbarmherzig auf den Boden der Realität zurück. Das ist übrigens der Grund, warum ich es nicht mehr in die Ländle-Jugend schaffe, gell? Der Georg kann das noch, aber bei dem werden sie auch noch drauf kommen. Kinder bringen uns auf den Boden der Realität, nicht nur was mich selbst betrifft, sondern auch was diese Welt betrifft, in der wir leben, in der unsere Kinder leben. Du setzt voller Freude und Motivation 4 Kinder in diese Welt, zum Beispiel. Und während deine Kinder größer werden und diese Welt entdecken und verstehen lernen und du den wachsenden Einfluss der Welt auf deine Kinder mitbekommst und wahrnimmst, da trifft dich plötzlich die Realität. Und du denkst dir, in was für eine Welt haben wir unsere Kinder da hineingesetzt? Was haben wir getan? Ich weiß nicht, ob du solche Momente kennst. Aber als Eltern von Kindern, wo du Zeugnis bekommst dafür, was die Welt mit uns macht, da kann das schon mal in den Vordergrund treten. In was für eine Welt haben wir unsere Kinder gesetzt? Und für uns Christen ist diese Welt kein einfacher Ort, oder? Das ist kein einfacher Ort. Und nicht umsonst sagt Petrus in 1. Petrus 2, wir sind Fremdlinge und Pilger in dieser Welt. Und wir werden uns nie richtig zu Hause fühlen hier. Und es ist nicht immer einfach zu wissen, wie wir als Christen in dieser Welt leben sollen, oder? Und ständig kämpfen wir mit der Spannung, einerseits uns nicht der Welt zu sehr anzupassen, weil wir Gott treu bleiben wollen, aber andererseits sich auch nicht zu verkriechen in dieser Welt, weil wir doch Zeugnis sein sollen für unseren wunderbaren Gott. In der Welt, aber nicht von der Welt. Und um diese Spannung geht es auch in der Geschichte in Daniel Kapitel 1, die der Georg gerade vorgelesen hat. Und hier wird uns vor Augen gemalt, was es heißt, als Fremdling in einer völlig verdrehten Welt, genau genommen in Babylon, zu leben. Hier sehen wir, wie Daniels Welt völlig auf den Kopf gestellt wird. Wir schreiben das Jahr 605 vor Christus und Nebukadnezar, der König von Babel, kommt und belagert Jerusalem und das Undenkbare geschieht. Nebukadnezar erobert Jerusalem, die heilige Stadt. Und er verschleppt Israels König und er räumt Gottes Tempel aus. Und Daniel und seine Freunde geraten in babylonische Gefangenschaft. Sie werden verschleppt von der heiligen Stadt Jerusalem in das gottlose Babylon, um ein Leben in Gefangenschaft und Fremde zu leben. Und um von nun an unter einem heidnischen König in einem Land voller fremder Götter zu leben und zu dienen. Das ist, was wir als Super-GAU bezeichnen könnten, oder? Wenn dir so etwas zustößt. Und für Daniel stellt sich die Frage in Babylon, wie kann ich unter gottloser Herrschaft, unter gottlosen Verhältnissen, in einer Welt, die so Kopf steht, leben und an meinem Glauben festhalten und standhaft bleiben? Und genau dieselbe Frage musste sich nicht nur Daniel stellen, sondern das ist auch deine und meine Frage, oder? Wie wir in einer gottlosen Welt unter gottloser Herrschaft standhaft bleiben. Und das Buch Daniel zeigt uns einen Mann, dessen Welt von einem Tag auf den anderen völlig Kopf steht, dessen Welt Babylon heißt und der trotzdem Gott treu bleibt bis zum Ende. Und wir kennen die Geschichte von Daniel, oder? Es ist eine Geschichte, die wir von klein auf auch gelehrt bekommen, einfach weil sie so markant ist. Und Daniel, zweifelsohne, ist einer unserer Lieblingshelden in der Bibel, oder? Daniel in der Löwengrube oder die Freunde im Feuerofen. Und doch geht es in diesem Buch weniger um Daniel, sondern vielmehr um den Gott Daniels. Es gibt nämlich nur einen einzigen Grund, warum Daniel so treu sein kann in Babylon. Und dieser Grund ist sein großer Gott. Der wahre Held im Buch Daniel ist nicht Daniel, sondern Daniels Gott. Und das ist die Botschaft des Buches Daniel. Und so führt uns Gott hin zu diesem Buch. Und wir sehen gleich im ersten Kapitel, dass das sichtbar wird, dass Gott der Held Daniels ist. Nämlich so eine Phrase, die sich durch das ganze erste Kapitel zieht. Wenn ihr genau hineinseht und eure Bibeln offen hält bei Daniel 1, dann seht ihr das. Es gibt eine Phrase, die sich immer wiederholt in diesem ersten Kapitel, wie ein Refrain. Ein Refrain durch diese Geschichte, und zwar: und Gott gab. Schau mal Vers 2. Und der Herr gab Jojakim, den König von Juda, in Nebukadnezars Hand. Und nochmal Vers 9. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Und dann nochmal Vers 17. Und Gott gab den vier jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Mit anderen Worten, es ist der Gott Daniels, der Daniels Geschichte hier lenkt. Und das könnt ihr euch rot anstreichen in euren Bibeln, in diesem Kapitel. Gott gab, Vers 2, 9, 17, Gott gab, Gott ist da und lenkt Daniels Geschichte. Und darum kann Daniel treu sein. Wie können wir in einer Welt leben, die so Kopf steht, unter gottloser Herrschaft, unter gottlosen Verhältnissen und trotzdem standhaft bleiben? Nun, es gibt drei Dinge, die Daniel helfen, Gott treu zu sein. Und Gott zeigt ihm diese drei Dinge. Und das sind die drei Punkte, die ihr auch auf eurem Programmheft findet, wenn ihr der Predigt folgen wollt und mitschreiben wollt. Die drei Punkte wären Gottes Souveränität, Verse 1 bis 7, Gottes Gnade, Vers 8 bis 16 und Gottes Zurüstung, Vers 17 bis 21. Und so gehen wir weiter heute Morgen. Gott zeigt seine Souveränität, seine Gnade und seine Zurüstung. Und der erste Punkt ist Gott und seine Souveränität. Und jetzt stell dir mal vor, Österreich wird von einer feindlichen Nation angegriffen und erobert. Und stell dir vor, die besten Leute aus Österreich, das sind natürlich wir aus dem Ländle, oder? Werden zwangsweise in ein fremdes Land verschleppt, um von nun an die dortige Sprache zu sprechen, die dortige Kultur zu leben, die dortige Bildung zu erhalten. Und stell dir vor, du würdest einfach in dieses völlig fremde Land und in dieses völlig fremde Leben absorbiert werden und eine fremde Identität annehmen müssen. In einem Land mit fremden Göttern und mit einem gottlosen König wie Nebukadnezar, dem du von nun an dienen musst. Stell dir vor, es passiert mit dir. Willkommen in Babylon. Willkommen in der Welt Daniels, oder besser gesagt, willkommen in der Welt Belshazzars. Denn das ist, wie Daniel fortan heißen würde und den Namen eines fremden Gottes tragen würde. Hände hoch, wer das gerne mit sich machen lassen würde. Wie hättest du an Daniels Stelle reagiert auf diese Situation? Vielleicht würdest du sagen, ich würde mich niemals in den Dienst eines gottlosen Königs stellen lassen. Niemals. Vielleicht würdest du sagen, ich würde mich niemals einer derart heidnischen Ausbildung hingeben. Niemals. Oder du würdest vielleicht sagen, ich würde niemals den Namen eines anderen Gottes tragen wollen. Niemals. Aber wenn wir ins Buch Daniel blicken, dann scheint es, als würde Daniel ziemlich getrost in seiner neuen Welt leben können. Er akzeptiert sein neues Leben in Babylon. Er akzeptiert seinen neuen Namen. Er akzeptiert seine Ausbildung zum königlichen Diener. Er akzeptiert seinen Dienst unter diesem gottlosen König Nebukadnezar. Und er macht sogar noch ordentlich Karriere darin, bis zum Premierminister. Es sieht so aus, als würde sich Daniel ganz wohlfühlen in Babylon. Und vielleicht denken wir, hey, sorry, aber Daniel, das kannst du nicht machen. Das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht Babylon dienen und Gott gleichzeitig. Entweder musst du dich Babylon anpassen und so Gott untreu werden, oder du musst dich gegen Babylon stellen, um Gott treu zu bleiben. Wie kann Daniel so gelassen sein in dieser Welt? Wie kann Daniel so getrost sein in Babylon? Und die Antwort ist, weil Daniel eine Wahrheit vor Augen hatte. Nämlich, dass über all dem, was passiert, Gott steht in seiner Souveränität. Daniel wusste, dass er hier in Babylon war, kam aus Gottes Hand. Denn alles, was in Vers 1 bis 7 zu lesen ist hier, hängt an dieser einen Phrase in Vers 2. Gott gab. Schau Vers 2. Der Herr gab Jojakim, den König von Juda, in Nebukadnezars Hand. Es war Gottes Hand, die hier wirkte. Man hätte vielleicht, wenn man das schnell liest, denken können, Gottes König Jojakim ist entthront, Gottes Tempel ist geplündert und Gottes Volk zerstreut. Sieht aus, als würde Gott diesmal am kürzeren Hebel sitzen und die Götter Babylons am längeren. Sieht aus, als würde Gott in dieser Welt am kürzeren Hebel sitzen und diese gottlose Gesellschaft am längeren. Aber niemals. Denk an den Refrain in diesem Kapitel. Der Herr gab. Er brachte Nebukadnezar nach Jerusalem. Gott ließ König, Tempelgeräte und Daniel und seine Freunde nach Babylon bringen. Er stellte Daniel in den Dienst dieses Königs. Und Daniel wusste das. Blätter einmal um ins Kapitel 2 in Daniel. Zu Kapitel 2, Vers 20. Das ist, was Daniel sagt in babylonischer Gefangenschaft. Hör gut zu. Daniel 2, Vers 20. In babylonischer Gefangenschaft sagt Daniel: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Gott weiß, was er tut. Er ist weise. Und Gott vermag alles zu tun. Er hat alle Macht. Und es hat Gott gefallen, Joachim abzusetzen und Nebukadnezar einzusetzen. Gott zeigt, er ist souverän. Auch wenn Daniels Welt von einem auf den anderen Tag Kopf stand. Gott ist souverän in seiner Ausbildung. Gott ist souverän in seinem Dienst. Gott ist souverän auch in Babylon. Und das ist das Erste, das Gott Daniel zeigte. Punkt 2, Gottes Gnade. Daniel ließ sich auf das Leben in Babylon ein, weil er wusste, dass Gott souverän ist, dass Gottes souveräner Plan darüber stand. Aber das bedeutete natürlich nicht, dass Daniel sich allem Möglichen hingab in Babylon und sich völlig anpasste. Daniel wollte Gott treu bleiben und ihm dienen. Aber wie dienst du Gott ohne den Tempel damals? Daniel konnte kein Opfer darbringen. Er konnte nicht mehr zum Haus des Herrn gehen. Er war von nichts als Heidentum umgeben. Und so nahm sich Daniel etwas in seinem Herzen vor. Vers 8. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Und er erbat sich beim obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Daniel konnte nicht mehr zum Tempel in Jerusalem. Aber Gott sah Daniels Herz und gab, Vers 9, gab Gnade. Gott gab Gnade und er stimmte den Kämmerer wohlgesonnen. Jetzt gab es nur noch ein Problem. Der Speiseplan war per königlicher Anweisung vorgeschrieben. Und so antwortet der Kämmerer auf Daniels Bitte: Sorry, ich kann leider nicht. Vers 10. Ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Und warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre als das der anderen jungen Männer in eurem Alter? Dann wärt ihr schuld, wenn ich bei König meinen Kopf verlieren würde. Der Kämmerer wäre wohl gesonnen gewesen, aber ihm waren die Hände gebunden. Mit anderen Worten, des Königs Speiseplan bestand aus dem Feinsten vom Feinsten, um optimales Aussehen und Gesundheit für die zukünftigen königlichen Diener sicherzustellen. Der Kämmerer hatte die Verantwortung dafür. Das war die babylonische Elite-Diät, die hier auf dem Speiseplan stand. Und wenn Daniel und seine Freunde nun schlechter aussehen würden, weil sie etwas anderes essen, dann wäre der Kämmerer einen Kopf kürzer geworden. Dem Kämmerer waren also die Hände gebunden. Und so wusste Daniel, dass es ein Wunder Gottes braucht. Und er schlägt vor, 10 Tage lang nur Gemüse und Wasser zu nehmen, um dann zu sehen, wie es mit ihrem Aussehen und ihrer Gesundheit stehen würde. Klingt sehr schmackhaft. Und der Kämmerer willigt ein in dieses Experiment. Und Gott gab auch hier Gnade. Vers 15. Nach den 10 Tagen sah man, dass sie, Daniel und seine Freunde, besser aussahen und wohlgenährter waren als alle jungen Männer, die von der feinen Speise des Königs aßen. Achtung, das ist kein biblisches Argument für einen vegetarischen Lebensstil. Das ist nicht der Punkt hier. Der Punkt hier ist, es geht um Daniels Zeugnis vor dem Kämmerer und wie er damit Gott die Ehre geben wollte. Es geht hier nicht um eine bessere Expertise in Sachen Ernährung. Er hat dem Kämmerer bezeugt, dass er Gott die Ehre geben möchte. Und jetzt bezeugt Gott, dass Daniels Gott die Gnade dazu schenkt. Mit anderen Worten, Daniel hatte nicht den besseren Speiseplan. Daniel hatte den besseren Gott. Den besseren Gott als all die jungen Männer, die von der feinen Speise des Königs gegessen haben. Und so gab Gott Gnade für Daniels Zeugnis. Und drittens, Gott schenkte nicht nur Gnade, damit Daniel ihm treu sein kann, sondern er schenkt auch Zurüstung, damit Daniel dem babylonischen König gut dienen kann. Vers 17 bis 21. Denn dafür sind Daniel und seine Freunde immer noch in Vorbereitung, in dieser 3-jährigen Ausbildung zum königlichen Diener. Und sieh, was Gott tut, Vers 17. Und Gott gab, das dritte Mal, Gott gab diesen 4 jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständig in allen Gesichten und Träumen. Und wir wissen vom Rest des Buches, wie sehr das Daniel und der Verherrlichung Gottes zugute kam. Und so rüstet Gott Daniel und seine Freunde zu für den Dienst unter diesem babylonischen König. Und sie werden nach 3 Jahren vor den König geführt, nach Fertigstellung ihrer Ausbildung. Und schau, Vers 19. Keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der ihnen gleichgekommen wäre. Und so treten sie in den Dienst des Königs Nebukadnezar bereitwillig unter der souveränen Hand Gottes, 10-mal besser als alle anderen, die Nebukadnezar in seinem Reich hatte, weil Gott sie zurüstete für diesen Dienst und weil Gott sie so zum Segen setzen wollte für Babylon, für sein Zeugnis in Babylon. Und das Kapitel endet mit Vers 21. Daniel blieb bis zum 1. Jahr des Königs Kyros. Mit anderen Worten, Daniel überlebt Babylon. Bis zur Zeit des Königs Kyros war Babylon nämlich schon wieder Geschichte. Und Kapitel 1 endet mit Babylon gesegnet durch Daniel und seine Freunde und überwunden durch Gottes Treue und Souveränität. Und die Geschichte endet so, nicht weil Daniel so treu war, sondern weil Gott so treu war, souverän und gnädig. Und vielleicht denkst du dir jetzt, Steff, das ist wirklich super. Toll. Ist toll für einen Daniel, dass das so endet. Aber was ist mit uns? Europa ist auch nicht gerade ein Zuckerschlecken im Moment, oder? Für die Kinder Gottes. Und das stimmt. Europa ist kein Zuckerschlecken für die Kinder Gottes. Denn auch wir leben hier im Ländle in Babylon. oder besser gesagt im Land China. China ist das Wort, das für Babylon verwendet hier, ganz am Anfang in Vers 2. Und es ist eigentlich ein ungewöhnlicher Begriff für Babylon. Es hätte genauso gut heißen können, einfach Babylon. Aber China, das derselbe Ort ist wie Babylon, das ist der Begriff für das Babel aus 1. Mose Kapitel 11. China ist der Ort, wo die gesamte Menschheit sich geschlossen mit dem Turmbau zu Babel gegen Gott stellt. Ihr kennt die Geschichte. Das ist China. Mit anderen Worten, was der Schreiber hier sagen möchte, ist Folgendes. Dass das seit jeher die Welt ist, in der wir leben. Und Nebukadnezar ist nicht das einzige Königreich, das sich gegen Gottes König und gegen Gottes Volk und gegen Gottes Reich stellt, so wie hier. Die Menschheit insgesamt tut das seit dem Sündenfall. Und das heißt, auch wir leben in Babylon, in China, in einer Welt, die Kopf steht. Babel ist die gefallene Welt, in der wir leben. Und darum kommt Babel auch am Anfang in der Bibel, in der Mitte in der Bibel hier und am Ende in der Bibel vor. Weil es für die gefallene, gottfeindlich gesinnte Welt steht, in der wir leben, seit dem Sündenfall. Sieh, jedes Reich, das der Mensch sich erbauen möchte, egal wie es heißt, ist Babel. Jedes menschliche Reich, das in Konkurrenz zu Gottes Reich steht, ist Babel. Und jetzt kommt aber die gute Nachricht. Wir gehören schon lange nicht mehr Babel. Wir gehören dem Herrn, dem allmächtigen Gott, der diese Welt für eine Zeit in Babels Hände geben mag, aber dessen Reich ewig Bestand hat. Und das ist die große Geschichte der ganzen Bibel. Wie die Menschheit in babylonische Gefangenschaft geriet und Gottes Reich aber siegt. Das ist die Story der Bibel. Und dieser Sieg ist gewiss, weil Jesus diesen Sieg für uns errungen hat. Dort am Kreuz und in seiner Auferstehung. Und deswegen sagt Paulus in Kolosser 1, Vers 13, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Jesus ist Sieger. Und wir, genauso wenig wie Daniel, gehören schon lange nicht mehr Babel. Aber noch leben wir hier. In der Welt, aber nicht von der Welt. Noch leben wir in einer Welt, die Kopf steht. Und das spüren wir. Und wie tun wir das? Wie leben wir in dieser Welt, ohne ständig in Angst zu leben? Oder mit der vagen Befürchtung, dass Gott vielleicht am kürzeren Hebel sitzen könnte? Wie können wir getrost in dieser Welt leben, wie Daniel? Nun, wir blicken gemeinsam auf unseren Gott, auf den Gott Daniels. Und das heißt, wir blicken auf Gottes Souveränität, so wie sie sich hier dargestellt hat in diesem Abschnitt, in Punkt 1. Gott ist souverän und ich vergesse das immer wieder. Und das sieht dann so aus. Ich kam montagmorgens in mein Büro, in mein Pastorenbüro. Und ich schalte meinen Computer ein. und ich checke meine E-Mails. Und inmitten all dieser E-Mails, die da sind, befinden sich 2, 3 oder 4 Petitionen. Petitionen, um dafür abzustimmen, dass diese Welt weniger gottlos sein mag. Und ich lese mir diese Petitionen durch und ich lese, was da vielleicht auf uns zukommt und wogegen ich stimmen sollte, weil es furchtbare Dinge sind aus unserer Sicht als Gotteskinder, oder? Und bis ich diese 3 Petitionen durchgelesen habe, wird mir heiß und kalt auf meinem Pastorensessel, weil ich am liebsten in Panik geraten möchte darüber, was auf uns zukommen könnte. All diese furchtbaren Dinge, die auf uns zurollen, angefangen von Gender bis zum Verlust der religiösen Meinungsfreiheit, zum Verlust der christlichen Ehe, ihr kennt sie alle, diese Dinge, oder? Ihr kennt die Dinge, die uns Angst machen. Aber ist das wirklich, wie das Leben als Christ in dieser Welt aussieht? Dass ich Petition und Petition und Petition unterschreiben muss, in ständiger Angst, es könnte etwas kommen und uns überrollen. Ist es das, was es heißt, als Christ in dieser Welt zu leben? Nein. Ich weiß, dass wir viele Ängste haben. Gemeinsam haben wir die. Aber was immer auf uns zukommen mag, und sei es der König von Babylon höchstpersönlich, es wird immer heißen, immer, Gott gab. Gott gab. Gott sitzt niemals am kürzeren Hebel. Und egal, was auf uns zukommt, in der Welt, in Europa, im Ländle, Gott gab, wird es am Ende heißen. Weil er souverän ist. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Und das ist nicht nur im ganzen Buch Daniel sehr sichtbar, sondern die Schrift strotzt von Anfang bis zum Ende von dieser Tatsache, dass Gott größer ist als Babylon. Gott ist größer als Babylon. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass ich montags morgen nicht nur irgendwelche Petitionen in meinem Posteingang finde. Was ich mir wünschen würde, ist eine Erinnerung daran, dass mein Gott souverän ist. Und dass ich nicht in Panik verfallen muss, aus Angst, was alles kommen könnte. Ich will eine Erinnerung bekommen darüber, dass unser Gott souverän ist und über all diesem steht. Und wir brauchen diese Erinnerung, weil wir sonst den Kopf in den Sand stecken oder uns anpassen werden. Das ist, was ich brauche. Einen Blick auf den souveränen Gott. Und das ist, was die Gemeinde braucht. Das ist, was wir brauchen. Das ist, was diese Jungen hier brauchen. Die übrigens momentan genau im selben Alter sind, als Daniel war, als er nach Babylon deportiert wurde. Wir brauchen den Blick auf unseren souveränen Gott. Gott ist souverän. Und die Frage ist, blickst du auf den souveränen Gott? Oder gerätst du wie ich manchmal in Panik im Hinblick auf all diese Petitionen, die wir wohl unterschreiben sollten, um diese Welt weniger verdreht zu machen, als sie immer schon gewesen ist? Wir blicken gemeinsam auf unseren souveränen Gott. Tun wir das? Ja, das tun wir. Heute Morgen, nächsten Sonntag, während der Woche, wenn wir uns treffen als Gottes Kinder, unter Gottes Wort uns versammeln und auf unseren Herrn Jesus blicken, der den Sieg errungen hat für uns, der uns aus Babylon errettet hat, ein für alle Mal, und der sein Reich aufstellt und in die Vollendung führt, in Ewigkeit. Wir blicken auf unseren souveränen Gott. Das war erstens die Anwendung von Punkt 1, Gott ist souverän. Zweitens, wir blicken auch auf Gottes Gnade und Zurüstung. Das war zweitens und drittens. Und Gottes Gnade wird sichtbar in Jesus. Wir brauchen keinen Tempel, um Gott treu zu sein, denn Gott ist treu für uns. Wir haben Jesus, unseren König, der zu Rechten des Vaters sitzt. Wir haben einen Retter, der uns herausrettet aus dieser Gesellschaft, aus dieser Welt und der für uns treu war bis zum Kreuz, damit wir Frieden haben mit ihm. Und so können wir Kinder Gottes und Zeugen in dieser Welt sein, in Gottes Gnade, in Gottes Zurüstung, wie Daniel. Und ja, wir mögen vielleicht nicht wissen, was auf die Gemeinden in Europa zukommt. Aber selbst wenn Europa, falls Europa tatsächlich seinen christlichen Anstrich, der nur oberflächlich ist, verlieren sollte. Falls Europa tatsächlich seinen christlichen Anstrich verlieren sollte, dann wird die Gemeinde dafür umso heller leuchten. Die Gemeinde wird dafür umso heller leuchten, weil es Gottes Reich ist und Gott sein Reich baut. Also wenn die nächste Petition kommt, dann danke Gott für seine Souveränität und sag, danke Gott, dass du über diesem stehst und dass egal was kommt, und sei es der König von Babylon, dass du alles unter Kontrolle hältst, dass du dein Reich baust, deinen Kindern treu bist und dich verherrlichen wirst in Ewigkeit. Danke für deine Gnade, die uns hilft, dir treu zu sein. Danke für deine Gnade und deine Zurüstung, die uns hilft, hier Zeugnis zu sein. Danke, dass du der lebendige und allmächtige Gott bist. Und dann kannst du von mir aus auf Unterschreiben klicken. Wir gehören schon lange nicht mehr Babel. Wir gehören dem Herrn, dem allmächtigen Gott, dessen Reich für ewig Bestand hat. Denn er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe. Und dieser König, Retter, Sohn Gottes und Herr sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid was? Getrost. Ich habe die Welt überwunden. Amen.